ARD.
US-Präsident Trump ist zuversichtlich, dass die Friedensverhandlungen in Moskau erfolgreich sein werden. Seit gestern Abend ist der US-Sondergesandte Witkoff in der Hauptstadt. Ganz anders sehen die Reaktionen aus Kiew aus. Selenskyj spricht von einer weiteren russischen Manipulation. Im Nahen Osten gehen die indirekten Friedensverhandlungen in Katar weiter. Angeblich liegt ein neuer Vorschlag auf dem Tisch, nachdem nur wenige Geiseln freikommen. Und im Fastenmonat Ramadan wird vielen gläubigen Muslimen aus dem Westjordanland die Einreise nach Jerusalem verwehrt. Hallo, ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. In Saudi-Arabien hatten die USA in Gesprächen mit der Ukraine eine Feuerpause vorgeschlagen und das angegriffene Land für diese Idee gewonnen. Gestern kam der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Moskau, um den Vorschlag auch mit der russischen Seite zu besprechen. Der russische Präsident Putin und der US-Sondergesandte Witkoff traten dann nach ihrem Gespräch nicht vor die Medien. Immerhin gab Putin zu, dass die Idee einer Waffenruhe richtig sei. An einen Verhandlungserfolg knüpfte er aber weitere Bedingungen. Für die USA ist das Treffen ein positives Signal. US-Präsident Trump spricht von ernsthaften Vorschlägen. Wie genau die aussehen, erklärt unsere Korrespondentin Nina Barth aus Washington.
Wir bekommen gute Signale aus Russland, sagte US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus.
We are getting good signals outside of Russia.
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sei in Moskau und führe ernsthafte Gespräche, so Trump. Vizepräsident J.D. Vance betonte auf Fox News, Donald Trump setze die gesamte Regierung ein, um herauszufinden, was wollen die Ukrainer, was brauchen sie, was brauchen die Russen.
Donald Trump is enlisting his entire administration to find out, what do the Ukrainians want, what do they need, what do the Russians want, what do they need.
Wer künftig wohl nicht mehr bei den Verhandlungen dabei sein wird, ist der US-Sondergesandte für Russland und die Ukraine, Keith Kellogg. US-Medien berichten, Russland habe den USA mitgeteilt, Kellogg stehe der Ukraine zu nahe. US-Präsident Trump betonte im Weißen Haus, die bisherigen Gespräche seien nicht ins Blaue hineingeführt worden. Wir haben nicht im Dunkeln gearbeitet, so Trump, und machte auch erste Andeutungen über den Inhalt der Gespräche in Saudi-Arabien. Die US-Delegation habe mit der ukrainischen Seite über Land und Gebiete gesprochen, die behalten und verloren würden, und über all die anderen Elemente eines endgültigen Abkommens, sagte Trump.
We have, you know, not been working in the dark. We've been discussing with Ukraine land and pieces of land that would be kept and lost and all of the other elements of a final agreement.
Neben Land und Gebieten sei es auch um ein sehr großes Kraftwerk gegangen, um die Frage, wer das bekommen würde.
There's a power plant involved, you know, a very big power plant involved. Who's going to get the power plant?
Wahrscheinlich ist, dass Donald Trump dabei von dem von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja sprach, dem größten Atomkraftwerk Europas. Ned Price, Sprecher des US-Außenministeriums unter der Vorgängerregierung von Joe Biden, sieht diese öffentlichen Äußerungen Trumps skeptisch. Bei Verhandlungen gehe es auch immer um das Wie, sagte Price auf CNN. So öffentlich darüber zu sprechen, sei nicht hilfreich.
There's a question about how they do this and the way they've talked about this, I think has not been helpful in terms of airing this publicly.
Ein direktes Gespräch zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump könnte kurz bevorstehen. Putin hatte angedeutet, mit Trump direkt über den Vorschlag zu einer Waffenruhe sprechen zu können. Und Trump sagte, er würde sich gern mit Putin treffen oder mit ihm sprechen.
Ganz anders nun auf die Gespräche in Moskau sehen die Reaktionen aus der Ukraine aus. Präsident Selenskyj spricht von einer weiteren russischen Manipulation. Und das Wichtigste steht für ihn bereits fest. Putin will keinen Frieden. Mehr von Rebecca Barth aus Kiew.
Es seien vorhersehbare und manipulative Worte gewesen. So reagiert der ukrainische Präsident auf die Aussagen des russischen Machthabers. Putin formuliere Bedingungen, die die Ukraine nicht erfüllen könne, weil er den Krieg weiterführen wolle, kritisiert Volodymyr Selenskyj. Man solle keine Illusionen haben, warnt auch der ehemalige ukrainische Diplomat Valery Charlie im Fernsehsender Espresso. Das verklausulierte Ja-Aber des russischen Machthabers zum vorgeschlagenen Waffenstillstand in der Ukraine sei eigentlich ein deutliches Nein. Er hoffe, dass das auch die amerikanische Führung verstehe, betont Charlie.
Und trotz der Friedensgespräche in Moskau geht der Krieg in der Ukraine weiter. Der Gouverneur der russischen Region Krasnodar am Schwarzen Meer teilte mit, dass ukrainische Streitkräfte eine Raffinerie in Tuapse angegriffen haben. Bis zu 121 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, um die Flammen zu löschen. Die Anlage produziert Rohbenzin und Heizöl für Lieferungen nach China und in die Türkei. Kommen wir zum Krieg im Nahen Osten. In Katar gehen die indirekten Friedensverhandlungen weiter. Und angeblich liegt von US-Seite ein neuer Vorschlag auf dem Tisch. Demnach müsste die islamistische Hamas mindestens 5 lebende Geiseln und die sterblichen Überreste von etwa 9 Entführten übergeben, während Israel im Gegenzug Hilfslieferungen nach Gaza wieder zulassen soll. Der Vorschlag weicht allerdings wesentlich von einem vorangegangenen ab, wo die Rede von deutlich mehr freigelassenen Geiseln war. Eine traurige Zahl zum Schluss. Israel spricht derzeit von 24 noch lebenden Geiseln in den Händen der Hamas und 35 Leichen von Verschleppten. Die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom in Jerusalem gelten als die drittheiligste Stätte im Islam. Im Fastenmonat Ramadan wollen deshalb viele gläubige Muslime diesen Ort zum Gebet besuchen. Der zweite Freitag im Ramadan gilt als der Tag, an dem es besonders viele nach Jerusalem zieht. Für Muslime aus dem Westjordanland bedeutet dies allerdings, dass sie nicht dorthin kommen können, weil sie keine Einreiseerlaubnis erhalten. Jan-Christoph Kitzler war in Jerusalem und hat mit Betroffenen gesprochen.
Die Altstadt von Jerusalem ist noch ganz ruhig am Morgen. Draußen vor der Stadtmauer marschieren Polizisten auf. Tausende zusätzliche sind es, viele schwer bewaffnet, manche regeln nur den Verkehr. Dean Elstern, der Sprecher der israelischen Polizei, sagt, man habe sich schon seit Wochen auf Ramadan vorbereitet. Wenn Menschen zum Gebet kommen, sicher, und ihre Gebete verrichten können, sicher und ruhig, dann ist das ein großartiger Ramadan. Das wollen wir. Und dann sagt er noch, die Polizei mache die Gesetze nicht, sie wende sie nur an, damit alles geordnet abläuft. Tatsächlich verhindern die Anordnungen der israelischen Politik auch in diesem Jahr, dass viele gläubige Muslime in Jerusalem beten können. In der Altstadt steht auf dem Ort, den Juden den Tempelberg nennen, die Al-Aqsa-Moschee, der drittheiligste Ort im Islam. Von hier, so glauben Muslime, ist der Prophet Mohammed zu seiner Himmelfahrt aufgebrochen. Um hier im heiligen Fastenmonat Ramadan zu beten, sind früher viele gekommen, sagt Sheikh Azam Al-Khatib, Direktor der Waqf-Stiftung, die den Al-Aqsa-Komplex verwaltet. Die Al-Aqsa-Moschee hat mal Muslime aus aller Welt empfangen, aus ganz Palästina, aus Haifa, Jaffa, Gaza und dem Westjordanland. Alle kamen im Ramadan zur Al-Aqsa-Moschee zum Gebet. Es gab Gebete mit 500.000 Gläubigen. 500.000 Menschen hat in der Al-Aqsa-Moschee gebetet.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten in Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Mein Name ist Michael Hafke, vielen Dank fürs Zuhören.